Sie gehören zum Straßenbild in meinem Berliner Kiez, so wie vielleicht auch zum Alltag in Ihrer Stadt, liebe Hörerinnen und Hörer. Essenslieferanten in hellblauer, in pinker, in oranger Kleidung, die wirklich pfeilschnell auf ihren E-Bikes zu den Kundinnen und Kunden eilen. Und nicht selten sind diese Lieferanten Studierende aus Indien, die mit dem Job als Essenslieferant ihr mitunter ziemlich teures Studium an deutschen Privatunis finanzieren. Das ist eine der Folgen des deutsch-indischen Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommens, kurz MMPA. Welche es noch gibt und was bei den anstehenden deutsch-indischen Regierungskonsultationen sonst noch so auf der Tagesordnung steht, darüber sprechen wir in dieser Folge des SWP-Podcasts mit David Kipp und mit Tobias Scholz aus den Forschungsgruppen Globale Fragen und Asien. Herzlich willkommen.
Hallo.
Guten Tag.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Herr Scholz, fangen wir mit Ihnen an. Die Bundesregierung fliegt unter anderem mit Ihrem Namensvettern Olaf Scholz dieser Tage für Regierungskonsultationen mit Ihren indischen KollegInnen nach Neu-Delhi. Das sind die 7. Konsultationen insgesamt. Würden Sie sagen, das spiegelt die Beziehungen der beiden Länder und der beiden Regierungen ganz gut wider?
Da würde ich in jedem Fall zustimmen. Die Beziehungen zwischen Indien und Deutschland sind in den letzten Jahren stark gewachsen. Wenn ich Ihnen aber einen Titel geben würde, diesen Beziehungen, dann wären es eher die zielstrebigen oder die bemühten Beziehungen, nicht unbedingt die schon bereits guten oder herausragenden Beziehungen. Was die beiden Länder hier zeigen möchten, ist, dass sie aneinander interessiert sind, dass sie mehr miteinander zusammenarbeiten möchten, und insbesondere Deutschland sieht Indien mittlerweile als strategische Priorität. Das wird dadurch klar, dass die aktuellen Regierungskonsultationen die am besten besetzte Delegation darbieten. Also neben dem Bundeskanzler fliegen die Außenministerin, der Wirtschaftsminister, der Verteidigungsminister und der Arbeitsminister nach Indien. Und hier wird schon ganz klar, dass eben strategisch relevante Themen mit Indien besprochen werden sollen, sicherheitspolitische, außenpolitische, wirtschaftliche. Und das ist insbesondere seit dem russischen Angriffskrieg der Fall, dass Indien diese strategische Bedeutung für Deutschland gewonnen hat. Mhm. Im Kontext ist zu erwähnen, dass in der vergangenen Woche die Bundesregierung zum ersten Mal auch ein strategisches Grundsatzpapier zu Indien verabschiedet hat und diese Woche die Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft auch parallel in Neu-Delhi stattfindet.
Okay, aber 75 Jahre pflegen die beiden Länder ja schon Beziehungen, wie haben die sich denn verändert? Also wo steht Indien für Deutschland? Sie hatten es schon ein bisschen angerissen, aber wo steht Indien da inzwischen für Deutschland? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern, mit denen man schon lange Beziehungen hat.
Ja, Deutschland hat mittlerweile 3 zentrale Interessen, wenn es sich mit Indien beschäftigt. Das erste Interesse ist das der internationalen Ordnung. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat vielen Akteuren in Deutschland gezeigt, dass es Länder im globalen Süden gibt, und Indien zählt hier zu den wichtigsten Vertretern des globalen Südens, die eben nicht immer mit dem Westen abstimmen und andere Interessen verfolgen. Und hier zu ermitteln, inwieweit man mit Indien gemeinsam daran arbeiten kann, sicherheitspolitische Überschneidungen zu finden, das wird der Bundesregierung immer wichtiger, auch im Hinblick darauf, dass Indien selbst sich sicherheitspolitisch bedroht fühlt in Asien von seinem nördlichen Nachbar China. Ein zweiter Punkt ist, dass Indien für multilaterale Vorhaben immer wichtiger wird für Deutschland. Also ob es beispielsweise die Bekämpfung der Klimakrise in den Vereinten Nationen ist, oder digitale Cybernormen. Hier wird Indien für Deutschland immer zentraler. Mhm. Und der dritte Punkt ist natürlich die Wirtschaft. Indien ist ein Land mit einer stark wachsenden Wirtschaft, ein großer, innovativer Markt und verfügt eben über einen großen und wachsenden Arbeitsmarkt, über den wir heute ja auch sprechen möchten.
Ja, das werden wir tun, und zwar jetzt mit Herrn Kipp. Ich hatte eingangs schon das MMPA, Sie hatten im Vorgespräch gerne auch MMPA auf Englisch, damit es wahrscheinlich besser verständlich ist in der Welt, gesprochen. Das ist das Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen zwischen Deutschland und Indien. Das wurde schon vor 2 Jahren abgeschlossen. Was war denn die Zielsetzung und wo läuft's und wie läuft's gerade?
Ja, vor gut 2 Jahren gab es eben die letzten deutsch-indischen Regierungskonsultationen, Und bei denen hat man damals, so wird es mir zumindest berichtet und so habe ich es verstanden, gab es in der Bundesregierung eben den Wunsch, ein gutes Kooperationsprojekt noch mit auf den Weg zu bringen. Und das war eben genau kurz nach dem von Herrn Scholz schon erwähnten Angriffskrieg der Russlands auf die Ukraine. Und da war sozusagen das Thema Migration wurde dann identifiziert als ein Thema, was gewinnbringend für beide Seiten sein kann. Man muss dazu aber sagen, dass es schon längere Verhandlungen vorher auch gab, schon unter der letzten Bundesregierung und dann eben schnell die da ein Abschluss gesucht wurde, mit dem Ziel eben, dass man umfassend kooperiert. Das ist das erste Migrationsabkommen, das Deutschland zumindest in der jüngeren Vergangenheit eben sehr umfassend angegangen ist. Das heißt, auf der einen Seite gibt es den Aspekt, die Mobilität von Studierenden, Auszubildenden, Fachkräften und anderen Personen zu fördern, die meistens aus Indien nach Deutschland kommen und auf der anderen Seite eben aber auch das deutsche Interesse, die wenigen irregulär aufhältigen Inderinnen und Inder aus Deutschland zurückzuführen. Das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Man muss aber zusagen, dass die häufig diskutierte Asylthematik hier nicht so wichtig ist, weil im vergangenen Jahr beispielsweise 760 Personen Asyl beantragt haben aus Indien in Deutschland. Das heißt, das ist hier weniger wichtig, viel wichtiger ist eben die Erwerbs- und Bildungsmigration, die vorher auch schon sehr wichtig war, bevor dieses Abkommen installiert wurde. Besonders durch die blaue Karte der EU hat in den letzten 10 Jahren sich die Zahl von indischen Staatsangehörigen in Deutschland vervierfacht auf 250.000.
Ah, okay. Und wie viele davon sind Studierende?
Ein großer Anteil sind Studierende. Das sind pro Jahr etwa 50.000 Personen, die an deutschen Universitäten sich mittlerweile einschreiben. Nicht alle bleiben, aber insgesamt ist sozusagen die Hälfte von diesen Personen etwa auch sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Und man kann, da gibt es Statistiken drüber, sagen, die sind sehr viel jünger als die Gesamtbevölkerung und auch besser ausgebildet und haben dementsprechend auch höhere Einkünfte als die Gesamtbevölkerung.
Ja. Herr Scholz, Indien, Sie hatten es schon angedeutet, ist sozusagen auf dem Sprung, auch Deutschland zu überholen und zur drittgrößten Wirtschaftsmacht in der Welt aufzusteigen in mittel- oder kurzfristiger Sicht. Wie steht denn Indien zu diesem Abkommen inzwischen?
Deutschland und Indien haben beide Interessen an diesem Abkommen und deswegen hat sich die Zusammenarbeit in dem Feld der Fachkräfteeinwanderung und der Migration in den letzten Jahren so rasant entwickelt. Die Zahl der Studierenden ist pro Jahr um viele Prozent gestiegen, um an diesem Niveau von 50.000 Studierenden anzukommen. Und auch Indien sieht in Deutschland einen attraktiven Wirtschaftspartner. Man muss dazu vielleicht nochmal sagen, dass Deutschland für Indien ein relativ neuer Partner in dieser Migrationszusammenarbeit ist. Schon seit etwa 50 Jahren gibt es große Arbeitsmigrationsbewegungen aus Indien in den Golf, in die Vereinigten Staaten, später auch das Vereinigte Königreich. Und somit stellt für Indien Deutschland einen neuen Partner dar. Indien hat aber schon sehr viel Erfahrung eben gesammelt, was die Arbeitsmigration in andere Länder angeht. Und hier gibt es insofern schon Kompetenzen, insbesondere im Bereich IT. Denn Indien verfügt über einige der weltweit besten Ingenieurshochschulen der Welt und bildet hier jährlich viele tausende Fachkräfte aus, insbesondere in der Informationstechnologie, die sich auf einen Arbeitsmarkt in Indien bewegen und ein großes Interesse daran haben zu arbeiten, in Indien aber keine Arbeit finden und sich deshalb nun auch verstärkt nach Deutschland aufmachen möchten.
Und inwiefern ist die indische Wirtschaft von solchen Zahlungen abhängig aus der Diaspora, die ja eine sehr, sehr große Diaspora weltweit gesehen ist?
Das ist von Bundesstaat zu Bundesstaat abhängig. Also insbesondere in Kerala gibt es seit vielen Jahrzehnten eine Wirtschaft, die stark von diesen Rückzahlungen, insbesondere aus den Golfstaaten, abhängig ist. Und man kann hier wirklich auch beobachten, dass Familien so organisiert sind über Generationen hinweg, dass erwartet wird, dass Söhne beispielsweise dann nach Katar gehen, um dort zu arbeiten, um Geld zurückzuzahlen, um dort im Endeffekt die Wirtschaftlichkeit der Familie sicherzustellen. Mhm. Und das ist eben für Kerala ganz, ganz besonders der Fall, in anderen Bundesstaaten weniger.
Mhm. Herr Kipp, Sie waren ja gerade in Indien. Ne? Oder?
Richtig, ja.
Vor kurzem, sagen wir es mal so. Und sind ja, deswegen sitzen Sie auch heute hier, Experte für Migration. Inwiefern unterscheidet sich dieses Abkommen, dieses MMPA oder MMPA denn von anderen, das die Bundesregierung mit anderen Staaten hat?
Ja, zunächst mal ist es natürlich das erste Abkommen, das Deutschland geschlossen hat mit einem Drittstaat, eben unter der aktuellen Bundesregierung, das so einen umfassenden Anspruch hat, also sozusagen eine neue Generation von Migrationsabkommen ist. Unter diesem Begriff Migrationsabkommen wird nämlich sehr viel gefasst und deswegen ist es manchmal ein bisschen irreführend. Also wir diskutieren hier vor allem über ein Abkommen, wo es um Arbeitskräftezuwanderung geht. Und dadurch unterscheidet sich das auch ein bisschen zu den Zielen von anderen Abkommen, die seitdem noch geschlossen wurden. Und natürlich unterscheidet es sich auch, weil Indien ein ganz besonderer Kontext ist. Also das liegt schon an der auch von Herrn Scholz erwähnten enormen Migrationstradition und Migrationsrate innerhalb Indiens übrigens, aus ärmeren in eben wirtschaftlich besser situierte Bundesstaaten, aber eben auch ins Ausland. Also die Rücküberweisungen liegen wirklich bei 120 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Mhm. Das sind 3,5% des Bruttoinlandsprodukts und 19 Millionen Menschen leben im Ausland. Da ist das, was nach Deutschland jetzt sozusagen kommt, was wir als Erfolgsgeschichte ja auch erwähnen, natürlich nur ein Mini-Anteil. Mhm. Und Deutschland muss erst verstehen, wie Migration in Indien wirklich funktioniert. Es ist eine sehr ausgeprägte Migrationsindustrie. Das heißt, dort gibt es nichtstaatliche Akteure, zum Beispiel Rekrutierungsfirmen, die eben viel Erfahrung darin haben, Menschen nicht nur Hochqualifizierte, sondern auch Geringqualifizierte in die Golfstaaten zu bringen. Das sind jetzt Akteure, die haben Europa auch als neues Ziel identifiziert. Mhm. Ich habe auch mit mehreren Menschen dort gesprochen, das ist durchaus interessant. Also ich war in einem saudi-arabisch finanzierten Ausbildungszentrum, wo dann an der Wand ein Bild der beiden Regierungschefs waren und unter recht ärmlichen Bedingungen dann wirklich schnell die Leute fit gemacht wurden für die sehr schwierige und auch teilweise nicht wirklich menschenrechtskonforme Arbeit in den Golfstaaten.
Das sind meistens Jobs in der Bauindustrie wahrscheinlich.
Richtig, ne? Bauindustrie ja. ist vor allem für Frauen dann aber auch Krankenschwestern. Aber das, was ich dort gesehen habe, war eher so im Bereich Bau, Kfz, andere handwerkliche Berufe. Und da bekommt man natürlich schon einen Eindruck davon, wie die Realitäten vor Ort sind. Und Deutschland versucht sozusagen, das möglichst fair zu organisieren durch staatlich finanzierte Programme, die dann von der Bundesagentur für Arbeit in Kooperation mit indischen Partnern und der GIZ umgesetzt werden. Und da muss man sagen, dass da die Frage ist, ob sich der deutsche Ansatz dort durchsetzt. Das ist nämlich sehr viel langsamer und teurer. Oder ob man sozusagen auf den existierenden Migrationsmarkt in Indien setzen möchte und versucht dort mit den indischen Partnern auch faire Standards, sozusagen faire Akteure auch zu identifizieren. Das wäre eher was, wozu ich raten würde.
Mhm. Aber die indische Seite umgeht ja auch diese deutsche Bürokratie, sage ich es jetzt mal im weitesten Sinne. Ich hatte eingangs schon die Essenslieferanten angesprochen. Die kommen ja eben gerade nicht sozusagen auf dem Weg, den sich die Bundesregierung vorstellen würde, möglicherweise, sondern auf ja legalem Weg, aber über ein Bildungsvisum an der Stelle. Ne?
Ja, bisher ist es so, dass in der Tat oder grundsätzlich kann man sagen, in Indien wird der Weg gewählt, der am schnellsten und einfachsten ist. Und unser
durchaus nachvollziehbar.
Ja, reformiertes, aber auch wenn es mehr kostet, ja, also unser reformiertes Fachkräfteeinwanderungsgesetz bietet eigentlich viele Möglichkeiten, aber sie sind noch zu kompliziert. Es gibt eine zentrale Website, Make It in Germany heißt die, die ist teilweise auch zu kompliziert für Menschen geschrieben, die Englisch nicht als Muttersprache sprechen. Mhm. Das heißt, sozusagen unser Verständnis, ja, die können doch jetzt alle kommen, selbst organisiert in dem existierenden, jetzt wirklich sehr liberalen Migrationsrecht, das wir haben, ist dann in der Realität nicht immer umsetzbar, weil die Leute dann doch jemanden eher bezahlen, ein bisschen mehr ausgeben, weil man auch in einer Kultur lebt, wo Dinge was kosten. Also wenn was kostenlos ist, so wie diese Programme von der Bundesagentur für Arbeit und die GIZ, dann ist man auch eher erstmal misstrauisch. Also das sind interessante Erfahrungen und Erkenntnisse, die man dann auf solchen Reisen auch mitbringt.
Ja. Und die vergangene Woche verabschiedeten strategischen Dokumente der Bundesregierung, sagen, helfen Sie mir gerade nochmal.
Ja, also auf der einen Seite war das die Fachkräftestrategie Indien, federführend durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Auswärtige Amt eben erarbeitet. Liegt so ein bisschen, ja, letztlich möchte man da sagen, wie es weitergeht, wie man sozusagen wirklich auch größere Zahlen, weil das die indische Seite hier und da ein bisschen enttäuscht, was Deutschland in den letzten 2 Jahren geliefert hat. Also die Visa-Zeiten, Visa-Wartezeiten wurden verkürzt, aber sozusagen die der Mehrwert des Abkommens ist noch nicht ganz klar. Und da hat man jetzt ein bisschen versucht, von deutscher Seite nachzuliefern, allerdings ohne mit den Indern und Innerinnen über diese Strategiedokumente zu diskutieren. Das soll eher einen Anfangspunkt setzen, aber ist noch sehr aufzählend. Deutschland macht dies, Deutschland macht das. So klare Prioritäten würde ich mir da schon auch noch wünschen, dass man sagt zum Beispiel, man geht in diese 5 Bundesstaaten, wo es besonders gewinnbringend ist, Menschen anzusprechen, weil da gibt es eine Migrationstradition oder gute Akteure auf staatlicher oder nicht staatlicher Ebene. Eben Kerala wurde schon genannt. Das ist der Bundesstaat, mit dem man am besten kooperieren kann im Süden Indiens. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, okay, in welchen Jobs braucht man eine Unterstützung und in welchen nicht? Also die IT-Fachkräfte brauchen keine Unterstützung. Die schaffen das auch ohne staatliche Unterstützung nach Deutschland zu kommen, wenn Deutschland für sie überhaupt attraktiv ist, weil vom Gehaltsniveau ist dann doch im IT-Bereich Deutschland eher im Mittelfeld oder unteren Mittelfeld. Da gehen die ganz hochqualifizierten IT-Kräfte eher in die USA oder in andere Industriestaaten.
Herr Scholz, wie sehen Sie diese beiden Dokumente? Sind das eher Bestandsaufnahmen oder ist da auch wirklich etwas Visionäres dabei, was man dann vielleicht auch zu den Regierungskonsultationen ja auch mitnehmen könnte und sagt, hier, guck mal, wir haben hier uns Gedanken gemacht, so soll unser Weg gemeinsam Seite an Seite aussehen.
Ja, insbesondere in dem Grundsatzpapier Fokus auf Indien sehe ich schon einige Neuigkeiten, die wir vorher so in der Partnerschaft noch nicht gesehen haben. Fokus auf Indien ist von dem Auswärtigen Amt erarbeitet worden, auch per Kabinettsbeschluss verabschiedet worden. Und hier sehen wir, dass über Ressortgrenzen hinweg sich verschiedene Politikfelder angeschaut wurde und danach geguckt wurde, wie arbeiten wir bisher mit Indien zusammen und wie wollen wir künftig darauf aufbauen. Und ein zentrales Element ist beispielsweise, dass zukünftig an diese Regierungskonsultation ein Gesprächsforum gekoppelt werden soll, sodass künftig es ein Multi-Stakeholder-Format vermutlich geben wird, also verschiedene Akteure aus Regierung und Nichtregierung. So könnte man sich das vorstellen, die zusammenkommen, um eben zu sondieren, was der Schwerpunkt der folgenden Regierungskonsultation sein soll. Zusätzlich wurden weitere Gesprächsformate vorgeschlagen, auch in diesem Grundsatzpapier und eine weitere rüstungspolitische und sicherheitspolitische Anbindung an Indien gewünscht. Und insbesondere das Bekenntnis dazu, mit Indien rüstungspolitisch zusammenzuarbeiten, ist, denke ich, was gerade in diesen Wochen und Monaten sehr wichtig ist, auch für Indien. Denn Indien wünscht sich eine rüstungspolitische Zusammenarbeit, insbesondere im Kontext der konventionellen U-Boote, wo Deutschland zusammen mit der Firma ThyssenKrupp Marine Systems darauf pocht, Indien diese Waffensysteme zu verkaufen.
Und gibt's andere Felder, wo man sich über die Rüstung hinaus zusammentut, wo man gemeinsame Visionen entwickeln kann möglicherweise?
Ja, das, was die bilateralen Beziehungen gerade prägt, ist ja eben genau das, dass es mittlerweile Überschneidungspunkte und gemeinsame Interessen in verschiedenen Politikfeldern gibt. Das betrifft insbesondere die Klimazusammenarbeit, wo es um Investitionen einerseits, um entwicklungspolitische Zusammenarbeit, aber auch um Energiesouveränität geht, also auch ein Querschnitt verschiedener Interessen bedient werden kann. Die digitale Zusammenarbeit und die Kooperation in der Cybersecurity wird auch explizit in der Strategie erwähnt. Und insofern sieht man schon, dass die Anzahl der Themenfelder wachsen und das wird Im Übrigen auch in unserer neuen SWP-Sammelstudie deutlich, wo wir auch auf verschiedene Politikfelder blicken und eben nicht nur Resümee ziehen, sondern auch in die Zukunft blicken und schauen, was können wir eigentlich vorausschauend anders machen, was sind die Prioritäten, auf die wir schauen müssen, wenn wir jetzt auf die nächsten Regierungskonsultationen in 2 Jahren dann blicken.
Und wenn Sie jetzt Olaf Scholz, mit dem Sie, ich nehme es an, nicht verwandt oder verschwägert sind, jetzt sozusagen noch ein Briefing mit auf den Weg geben würden für diese Regierungskonsultationen. Das, was Sie jetzt gerade zum Beispiel auch über die internationalen Konflikte gesagt haben, da könnte man ja denken, alles klar, Deutschland, Indien, das sind gute Partner, die auf einer Linie sind. Das ist aber ja nicht immer so, ne? Indien ist ja nicht immer nur westlich, sondern ja durchaus auch spricht ja auch mit Russland, spricht ja auch mit China und Staaten, wo Deutschland eher ein bisschen Berührungsängste hat.
Richtig.
Ja.
Genau. Und da wird es sicherlich in der Zukunft darauf ankommen, weiterhin darauf zu setzen, gegenseitige strategische Interessen anzuerkennen und auch vielleicht schon auf dem aufzubauen, was bereits da ist. Also die Wirtschaftsbeziehungen beispielsweise sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen und auch die Diaspora, die indische in Deutschland, ist stark gewachsen. Das heißt, wenn man jetzt darüber nachdenkt, die Beziehung beispielsweise im Bereich der Fachkräfteeinwanderung auszubauen, dann ist es nicht nur ein Bereich für dieses entsprechende Politikfeld, sondern da sollte der Kanzler und die Bundesregierung auch künftig mehr darauf bauen, dass es Akteure in Deutschland gibt, die bereits Erfahrungen mit diesem Thema gemacht haben, die selbst bereits Teil von diesem Prozess gewesen sind, die jetzt vielleicht in Deutschland sich selbstständig gemacht haben. Oder auch deutsche Unternehmen, die in Indien ansässig sind, die Anknüpfungspunkte haben an die Politikfelder, die aktuell diskutiert werden und die vielleicht auch mehr Input geben können zukünftig dahingehend, was wir in der Zukunft noch verbessern können.
Vielleicht kann ich noch einen Punkt für das Briefing für den Kanzler ergänzen. Ich weiß nicht, ob er das hört, aber in dem Fall würde ich noch darauf hinweisen gerne, dass man natürlich schon auch einen Realitätscheck bei dieser ganzen Diskussion um Fachkräfte aus Indien benötigt, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass in Deutschland ein Bild von Indien existiert, dass sozusagen eine Riesenbevölkerung ja sich vorstellt, die nur aus Fachkräften und besonders aus IT-Expertinnen und Experten und Ingenieurinnen besteht. Und da ist natürlich so, dass es nicht so ist, sondern dass wir sozusagen diese Form der Migration bisher kennen. Es gibt aber auch gerade eben geringer qualifizierte Personen, aber auch Menschen in der Mittelschicht, also die dann auch möglicherweise universitäre Abschlüsse haben, die einfach keinen Job finden in Indien. Also es gibt eine große Arbeitslosigkeit. Es gibt auch Probleme, was das Bildungssystem angeht. Gerade wenn wir mal zum Beispiel in handwerklichen Berufen schauen, muss man sagen, vielen Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, haben entweder keinen formellen Abschluss oder sie haben vielleicht nicht, wenn sie einen haben, dann nicht genug Praxiserfahrung. Also das ist sozusagen schon ein wichtig, da nicht zu überzogene Erwartungen auch zu haben, sondern zu schauen, wie kann man mit Partnerschaften vor Ort in der Ausbildungskooperation, wo zum Beispiel die Entwicklungszusammenarbeit eine wichtige Rolle spielen könnte, die Bildung stärken, auch die Praxisorientierung in diesen Ingenieursberufen, handwerklichen Berufen. Und man sollte natürlich auch schauen, mit wem kooperiert man, hat diese oder jene staatliche Stelle, mit der man zusammenarbeitet, was hat die für Interessen? Und da ist Indien natürlich auch ein Staat, wo es, sage ich mal, nicht nur positive Compliance-orientierte Praktiken gibt, sondern hier und da auch vielleicht durch Korruption oder Vetternwirtschaft, wie man es früher gesagt hätte, geprägte Wirtschaftszweige hat. Und das ist natürlich in der ganzen Rekrutierungsbranche, die auch viel Geld bringt, auch zu beobachten.
Stichwort, mit wem kooperiert man eigentlich? Narendra Modi wurde ja gerade erst wiedergewählt. Dieses Jahr haben wir auch in diesem Podcast schon drüber gesprochen mit dem Kollegen Christian Wagner. Wenn der jetzt aber auf Olaf Scholz trifft, kann der sich ja nicht sicher sein, ob er mit dem in 2 Jahren auch wieder spricht. Da könnte ja dann ganz jemand anders sitzen, der vielleicht sich eher von rechts getrieben sieht und einen ganz anderen Ansatz fährt in der Migrationspolitik möglicherweise. Auf was sollte sich Narendra Modi denn hinsichtlich Deutschland einstellen, Herr Kipp?
Ja, an der Stelle sollte er auf jeden Fall wissen, wie umkämpft das die komplette migrationspolitische Debatte mittlerweile ist, dass die Bundesregierung da sehr unter Druck ist. Sie ist angetreten mit dem Versprechen eines Paradigmenwechsels hin zu einer sehr liberalen Politik. Das ist in Teilen auch umgesetzt, eben beispielsweise in der Gesetzgebung, was eben die Fachkräfteeinwanderung und Arbeitskräfteeinwanderung angeht. Auf der anderen Seite ist aber gerade die innenpolitische Debatte so zugespitzt, dass man besonders was Asylmigration angeht, die Zuwanderung von Schutzsuchenden, aber eben auch die Frage, wenn Asylbewerberinnen und Bewerber keinen Schutz hier bekommen, die Frage von Rückführung, das ist ganz wichtig in der innenpolitischen Debatte. Und da hat man ja auch gewisse Forderungen an Indien, auch wenn die zahlenmäßig nicht so groß sind, hofft Olaf Scholz da, weil er da innenpolitisch drauf angewiesen ist, auf Fortschritte. Und ich glaube, unabhängig davon, wer sozusagen dann in ein oder zwei Jahren bei den nächsten Konsultationen da sitzt, die Aufmerksamkeit auf Indien wird bleiben als wichtiger Partner in der Fachkräfteeinwanderung. Das ist einfach eine volkswirtschaftlich nicht wegzudiskutierende, egal welche politische Couleur man hat, faktische Grundlage, dass man mehr als 400.000 Arbeitskräfte im Jahr braucht, um eben das Arbeitskräftevolumen gleichbleibend zu behalten. Und deswegen eine Standortfrage. Da wird auch sozusagen ein möglicher Unionskanzler, im Konjunktiv gesprochen, sicherlich keine anderen Akzente setzen, sondern da möchte man natürlich mit Indien weiter kooperieren. Und das sollte, hat Indien sicherlich auch als Verständnis internalisiert, weil Deutschland ist ja nicht das einzige Land, mit dem man kooperiert. Indien hat 7 Abkommen mit EU-Mitgliedstaaten geschlossen. Es gibt da einfach ein großes Interesse an Indien.
Sagt David Kipp. Mit ihm und Tobias Scholz habe ich über die deutsch-indischen Beziehungen gesprochen. Vielen herzlichen Dank.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Thema. Wenn Sie sich weiter einlesen wollen, finden Sie wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes einige Leseempfehlungen. Lesen können Sie natürlich gerne auch unseren SWP-Newsletter, den sollten Sie dafür aber vorher gerne abonnieren. Und wir sind auf Social Media bei LinkedIn und X, ehemals Twitter. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und an andere Interessierte weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.